unterscheide nur eins, und das ist die Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird und nicht irgendwelche Fähigkeiten im rhetorischen oder dialektischen Bereich.
Skandal! Servus, willkommen zum Gegenpressing Podcast, unserer Silvestergala. Und ich hoffe mal, du hast deinen Frack und deine Fliege an, Jonas.
Extra heute Morgen aus der Reinigung geholt.
Ah.
Gebügelt, gestriegelt.
Machst du nicht mehr selber?
Nee. Über den Punkt sind wir hinweg.
Ja, gut, ich meine, es läuft auch ehrlich gesagt zu gut mit unserem Podcast, als dass wir das jetzt noch irgendwie. Ich mach's auch nicht mehr. Ich stehe auch morgens nicht mehr selber auf. Aber gut.
Nee.
Wie war Weihnachten?
Ruhig, entspannt, enttäuschend.
Hast du das Signal Iduna Park als Lego nicht, als Lego Stadion nicht bekommen?
Nee, habe ich nicht bekommen. War ich sehr enttäuscht. Enttäuscht vom Boxing Day tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das letztes Jahr auch schon so war, aber es waren echt wenig Spieler am eigentlichen Boxing Day.
Ich hatte es tatsächlich heute auch mit meinem Kumpel Joey, viele Grüße soll ich übrigens sagen, mit dem hatte ich es halt auch schon vom Boxing Day und da habe ich dann gesagt, aber ich hatte mich keine Sekunde gesehen und habe dann aber auch so als Erklärung gleich hinterhergeschoben, dass ich auch fand, dass dieses Jahr kein Spiel so richtig dabei war, wo man gesagt hätte, oh, also so, da gucke ich mal rein, da sind irgendwie auf beiden Seiten große Namen, da irgendwie auf beiden Seiten Prestige, Vereine, keine Ahnung, also da war für mich irgendwie nichts, wo ich gesagt hätte, hui, da würde ich, also weißt du, was wie Liverpool City oder sowas wie Tottenham, Chelsea, solche Kategorien hat mir irgendwie so ein bisschen gefehlt.
Ja, oh, es war immerhin Arsenal, Chelsea.
Ja, gut, das und Arsenal ist halt aber gegen so Spiel schlecht. Gegen Abstieg momentan.
Ja, und dann war auch noch Leicester gegen Man U.
Ja, aber Leicester ist dann für mich so ein Punkt. Klar, sind irgendwie gerade erfolgreich und so und vielleicht machen auch Spaß zuzuschauen, aber da spielt für mich dann diese Prestige-Geschichte mit rein. Also, weißt du, ich meine, das ist dann so, da zieht dann der Name irgendwie nicht so richtig. Ja, keine Ahnung.
Der Herr Baron.
Ja, also irgendwie, vielleicht hatte ich auch zu wenig Box zu gucken und habe irgendwie jetzt noch im Nachhinein eine Ausrede gesucht. Aber irgendwie so gefühlt fand ich, haben sie sich da in den vergangenen Jahren mehr Mühe gegeben bei den Ansetzungen.
Ja, und beim 16-Uhr-Spiel habe ich mich auch eiskalt vercoacht, muss man sagen. Ich habe Fulham geguckt gegen, weiß ich schon gar nicht mehr.
Siehste.
Klassisches 0-0 und das Parallelspiel war Crystal Palace gegen Aston Villa 3-0. Hab ich mich auch vercoacht.
Und wann hast du dir überlegt, dass man vielleicht doch auch hätte umschalten können?
Nein, das hab meine Entscheidung nicht hinterfragt.
Du hast gedacht, wenn du die Cottagers schon schaust, dann musst du da auch treu bleiben.
Eben.
Ja, ich habe die Tage schon wieder an unseren noch diesjährigen, bald letztjährigen Trip nach London gedacht und bin wirklich sehr traurig. Ich wäre gern wieder gefahren, muss ich sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Aber das fällt leider aus. Naja, wir haben heute eine kleine Sondersendung vorbereitet. Zum Jahresende, es soll kein klassischer Jahresrückblick werden, haben wir, glaube ich, auch noch nie gemacht und werdet ihr auch von uns nicht kriegen. Aber ein bisschen Gedanken haben wir uns schon gemacht und es wird insofern auch sich von den sonstigen Sendungen und Folgen, die wir gemacht haben, unterscheiden. Vorweg habe ich noch zwei kleine Sachen. Zum einen habe ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, die Liste von Forbes, also diesem Magazin, Forbes Magazin, die bringen jedes Jahr, gerade auch zum Sport, diese Verdienstlisten raus, also wer wie viel verdient und das gibt es sowohl sportartübergreifend als auch speziell für den Fußball und da gibt es schon etwas länger die Liste für 2020, also welcher Spieler am meisten verdient und das ist insofern spannend, weil die das auch nochmal aufteilen in den reinen Lohn, also was davon ist Lohn und was davon sind die reinen Werbeeinnahmen. Wer wird am meisten insgesamt verdienen?
Messi.
Messi ist richtig. Zweiter?
Ronaldo.
Soweit so einfach. Dritter?
Neymar.
Ist richtig. Aber Neymar musste dieses Jahr 30 Millionen fast Einbußen hinnehmen. Ja, der Arme verdient jetzt. Das
trifft immer die Ärmsten der Gesellschaft.
Verdient jetzt statt 105 nur noch 78 Millionen im Jahr. Insgesamt wohlgemerkt. Und spannend ist dabei tatsächlich, also wenn man sich mal die Summen anschaut, also Messi hat dieses Jahr 126 Millionen Euro schätzungsweise eingenommen. Und diese Zahlen sind sehr verlässlich. 126 Millionen auf Platz 1, Cristiano Ronaldo mit 117 nur. Auf Platz 2, aber immerhin 8 Millionen mehr als im vergangenen Jahr. Dann auf Platz 3 Neymar mit 78, dann Mbappé mit 42, Salah 37, Pogba 34. Und Lewandowski kommt irgendwann mit 28 Millionen auf Platz 9. Und jetzt wird es spannend, nämlich Messi hat, glaube ich, ungefähr 95 von diesen 126 Millionen sind reines Gehalt. Das muss ich mir mal geben. Also das wusste ich auch nicht, dass der fast 100 Millionen im Jahr an Lohn verdient, also Gehalt. Das finde ich schon massiv. Und Ronaldo hat nur in Anführungszeichen 75, aber hat halt fast genauso viel Werbeeinnahmen und damit auch an der Spitze. Das ist schon wirklich richtig, richtig krass. Also das, wie viel Kohle du an Werbung noch mit reinnehmen kannst, das ist schon echt ein Wahnsinn. Und Neymar verdient mehr als Ronaldo an reinem Gehalt.
Ich wüsste auch nicht, wofür Messi Werbung macht. Also ich weiß, dass in diese Liste ja auch so Bildrechte und so ein Kram mit einfließen.
Ja, genau.
Ne? Aber so wofür Messi Werbung macht, würde mir jetzt auch spontan echt nichts einfallen, so klassische Werbung.
Früher Pepsi, ich weiß nicht, ob er das noch macht. Vielleicht ist er da auch was so eine, es kann ja auch sein, dass er da wie so eine Art Markenbotschafter ist, wo er jetzt nicht irgendwelche Werbeclips drehen muss, aber halt, weiß ich, 3 Sponsorentermine im Jahr, da wird der schon auch ordentlich abkassieren. Dafür, dass er halt da ist. Dass er in so einem Autohaus ein paar Autogramme schreiben.
Beim Autohaus Fischer.
Autohaus
in
Meier.
Im Klausthal Zellerfeld.
Ja, genau. Und Lionel Messi und Ronaldo haben in ihrer gesamten Karriere mehr als eine Milliarde US-Dollar verdient und das als einzige Mannschaftssportler überhaupt auf der ganzen Welt. Mehr
schon
als
pervers.
Eine Milliarde Dollar. Das ist richtig, richtig krass. Ja, aber wegen Corona geht es uns ja allen ein bisschen schlecht. Wir müssen den Gürtel auch ein bisschen enger schnallen. Auch diese Herren. Wobei Messi letztes Jahr hat er auch noch 1 Million mehr verdient. Also von daher ein bisschen Mitleid
ja,
sollte.
Ein Auto weniger dies Jahr.
Richtig. So, und dann hat uns noch... Ich habe unsere Hörer irgendwann mal vor ein paar Wochen aufgerufen, dass sie uns gerne Fragen einschicken können. Das Ergebnis war ernüchternd. Aber es kam tatsächlich eine Frage, und zwar, die würde ich gerne bei dir stellen, und zwar kam die über Instagram von Mosi for Insta. Herzliche Grüße, das hast du dir jetzt auch verdient. Und zwar hat er gesagt, ihm würde interessieren, was wir denn glauben, wie Corona die ganze Hopping-Szene verändert, was da so die Folgen sind. Wie siehst du das denn?
Puh, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass es sobald sich halbwegs wieder normalisiert hat und man wieder also auch quasi die Geisterspiele aufgehoben sind und man wieder die Stadien komplett voll machen kann, was ja noch dauern wird, aber wenn es soweit ist, glaube ich, dass erstmal so ein Run entstehen wird. Weil ja einmal jetzt das Reisen im Prinzip nicht möglich war, so richtig, und eben auch das Stadionerlebnis gefehlt hat. Und ich glaube, da könnte es schon einen Run geben. Wie lange der anhält, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, so am Anfang, wenn man wieder darf, wird es auch krachen.
Ja, ich könnte mir vor allem auch vorstellen, dass viele jetzt so, gerade wenn man das jetzt nicht machen konnte, glaube ich, haben viele so ein bisschen für sich mal so priorisiert, weil jeder hat ja noch so ein paar Fernziele, die man irgendwann mal abhaken möchte oder wo man irgendwann mal die Länderpunkte haben will. Und ich könnte mir vorstellen, dass da jetzt einige für sich das so ein bisschen priorisiert haben. Was ist mir eigentlich wirklich am wichtigsten? Und dann auch für die Zeit, wenn es dann wieder geht, wenn man dann wieder mehr oder weniger uneingeschränkt reisen kann, gerade auch die Ziele zuerst mal abhaken. So als, falls irgendwann mal wieder was ist oder wie auch immer, dass man das auch dann wirklich gemacht hat. Also, dass man sich so, weißt du, so ein bisschen, also ganz, ganz hinkendes Beispiel, aber weißt du, wenn jemand in deinem Umkreis von dir geht und man dann so bewusst wird, wie schnell es manchmal vorbei sein kann und man sich denkt, hey, manche Dinge muss man einfach machen, weil die sollte man nicht aufschieben, wenn man wirklich diese Sehnsucht danach hat. Und ich glaube, dass das vielleicht viel nochmal bewusst geworden ist. Und auf der anderen Seite könnte es auch sein, so haben wir es ja, glaube ich, auch am Anfang, als in Deutschland die Geisterspiele angefangen haben, da waren in den anderen europäischen Ländern, gerade in unseren Nachbarländern, glaube ich, nicht überall Geisterspiele. Und da war, glaube ich, schon so, ging das so voll punktuell. Okay, wir können noch nach Holland, also ab nach Holland. Ah, Belgien geht noch, zack, wir gehen nach Belgien. Was, Tschechien noch? Alle nach Tschechien. Also ich könnte mir vorstellen, wenn das noch weiter so geht und das so sehr schwankt mit den Regelungen von den, gerade in den europäischen Ländern, dann könnte ich mir vorstellen, dass das wirklich so sehr spontane Geschichten immer werden.
Und ich glaube euch auch durch das, was du gerade beschrieben hast, hat der ein oder andere vielleicht auch Ziele für sich entdeckt, die man vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Also habe ich auch bei mir gemerkt, jetzt in der Zeit hat man ja, also ich zumindest, noch mehr geschaut als vorher, so gefühlt zumindest, und auch teilweise wirklich liegen, die einen vorher nicht so interessiert haben, also sei es jetzt live irgendwo geschaut oder halt in diversen Apps. Also allen voran natürlich in der Kicker-App.
Klar, wirklich.
Aber so auch. Und da so ein, zwei Ziele, die ich vorher nicht so auf dem Schirm hatte. Wo ich aber gern jetzt auch mal hin würde.
Ja. Ja, definitiv. Und ich habe tatsächlich schon weniger Fußball geschaut, muss ich sagen. Aber immer wieder habe ich tatsächlich, ging es mir so mit dem, ich würde gern mal wieder ein bisschen, also wir beide waren jetzt ja nie große Hopper oder so, aber wir haben ja dann doch immer wieder mal unsere Punkte gemacht und immer wieder auch zu so ganz abseitigen Sachen gegangen, wo sich normale Menschen an den Kopf fassen würden. Und das würde ich schon gern wieder machen. Also das hat mir schon sehr gefehlt. Und jetzt, wie gesagt, wie vorhin habe ich schon erwähnt, mit unserem Trip, den wir wirklich jedes Jahr Anfang des Jahres sind wir irgendwo hin. Nicht immer zum Hoppen, aber generell ein Fußballausflug. Und der fällt jetzt auch flach. Und das ist natürlich, ja, ist ärgerlich. Aber ich glaube, momentan gibt es noch Wichtigeres.
Was ist so ein Ziel von dir, was du gerne machen würdest, sobald es wieder geht? Was wäre deine Priorität 1?
Oh, jetzt erwischst du mich natürlich, gell? Ich bin mir gar nicht sicher. Also ich glaube, ich habe jetzt kein direktes Stadion vor Augen, wo ich sagen würde, das wär's. Bei mir wäre es eher so, wo würde ich, so wie wir es in London gemacht haben, wo würde ich denn hin, um eventuell an einem verlängerten Wochenende mir mehrere Sachen anzuschauen. Und da muss ich sagen, ist gerade so Prag ist sowas, wo ich sage, ja, das wäre mal, glaube ich, ganz geil. London sowieso würde ich jederzeit wieder. Aber vielleicht tatsächlich auch, wenn England, dann nicht London, sondern irgendwie Manchester-Liverpool-Ecke, so die Geschichte, dass man da vielleicht noch hingeht. Und eigentlich, um wirklich geile, ranzige, alte Stadien zu sehen, muss man, glaube ich, fast nach Italien.
Ja.
Hast du was du sagst, das?
Ja, ich sage, ich habe ein paar Sachen entdeckt, die ich vorher nie so auf dem Schirm hatte, aber ich jetzt aber echt gerne mal machen würde. Und für mich ist eins so der, ob es jetzt das erste, vermutlich nicht, aber eins der ersten Dinge, die ich gern machen würde, wäre auf Zypern.
Okay. Ja, okay.
Ich habe mich jetzt in die zypriotische Liga so ein bisschen verliebt.
Okay, ja.
Und da kann man halt auch quasi ohne mega viel Reisestress auf der Insel dann halt echt viel machen, weil da gibt es ja auch nur so eine Handvoll Städte, ne?
Ja.
Wo sich dann auch die ganze erste Liga abspielt, ne? Also so Limassol, Famagusta, Nicosia und viel mehr. Groß gibt's da ja nicht und da aber dafür dann halt mehrere Vereine pro Stadt.
Ja, das stimmt. Ja, da wäre jetzt nicht meine allererste Wahl, aber gut. Es gibt auch in Deutschland viele gute. Also mir fällt immer wieder, läuft mir Zwickau über den Weg mit diesem geilen Turm. Hast du es schon mal gesehen?
Mhm.
Das ist ganz geil. Die Leute schwärmen aber von Neppen.
Aber gibt es den Turm in Zwickau noch? Die haben doch das Stadion auch modernisiert.
Den
ist der Turm erhalten geblieben?
Ich meine, der Turm ist noch da. Jetzt, oh Gott, bitte verzeiht mir, wenn es nicht stimmt. Ich meine aber, der Turm ist noch da, aber drumrum sieht es ziemlich. Also, das Stadion ist komplett langweilig. Das sieht aus wie ein frisch gebauter Kunstrasenplatz auf dem Dorf. Und dann steht halt der Turm noch so da. Also, gefühlt jetzt so in die Ecke. Also, ich glaube, der von dem ursprünglichen Charme des ganzen Stadions ist da jetzt eigentlich wirklich nur noch der Turm übrig. Ja. Und Meppen soll auch sehr geil sein. Naja, mal schauen. Gut, Jonas, steigen wir mal ein. Erstes Thema. Und zwar sind ja auch in dieser Saison haben ja viele Unbekannte, aber auch viele bekannte Spieler ihre Karriere beendet. Also in diesem Jahr, nicht nur in dieser Saison, sondern in diesem Jahr. Und ich würde dir gerne so einen Potpourri der bekanntesten oder bemerkenswertesten Spieler vorstellen. Und du darfst mal immer am Also du darfst nach jedem Spieler mal raten, was der letzte Verein war.
Okay. Also Kultspieler rückwärts quasi.
Quasi Kultspieler rückwärts. Und wir fangen an mit einem Spieler, dem die deutsche Nationalmannschaft sehr, sehr viel zu verdanken hat. Ohne den wahrscheinlich vieles anders gelaufen wäre. Benedikt Höwedes hat seine Karriere beendet. Was war denn sein letzter Club?
Lokomotive Moskau.
Das ist richtig. Dann Pizarro, Claudio, natürlich seine Karriere beendet. Da wird das auch relativ einfach.
Werder.
Das ist richtig. Dann haben wir noch bemerkenswert Mario Gomez. Auch Karriere beendet.
Stuttgart.
Richtig. Dann Javier Mascherano hat auch noch gekickt.
Mhm. Der war auf jeden Fall in China, da hat aber die Karriere nicht beendet.
Nee,
der
ich
ist
glaub,
dann
kann
zurückgegangen.
Ich, kann ich auflösen, da wirst du nicht drauf kommen.
Nee, Estudiant. Doch, warte mal.
Entschuldigung.
Ja, jetzt hast du schon gesagt.
Ja, jetzt hättest du es ja auch gerade. Nee, Estudiant de la Plata ist es.
Ich wusste, dass der zurück ist nach Argentinien, hätte dann aber vermutlich halt River Plate oder Boca getippt.
Nee. Es ist Estudiantes de la Plata. Es waren auch nicht die Newell's Old Boys, sondern Estudiantes de la Plata. Dann als nächstes Dennis Aogo.
Boah, wo hat denn der die Karriere beendet? Der hat bei 96 auf jeden Fall dann gespielt. Hat der danach noch irgendwo anders gespielt? Na, sei mal bei 96.
Das ist richtig. Dann nur eher, nicht weil du den Club kennen wirst, sondern weil ich es bemerkenswert fand, Fernando Gago, der war für mich schon seit 10 Jahren in Rente.
Der hat bei Boca seine Karriere beendet.
Nein, bei Vélez Sarsfield.
Ah, dann ist der dann nochmal weg.
Aber der ist ja noch weg. Aber 34, also wie gesagt, für mich, ich verbinde den nur mit den Galacticos, aber ich verwechsel den sicher da mit irgendjemand.
Nee, ich glaube, der war, also nach den Galacticos auf jeden Fall. Und ich gucke ja, wenn ich es schaffe, eigentlich immer das Finale der Copa Libertadores.
Ja.
Und da habe ich den als dieses Krawall-Endspiel da River Plate gegen Boca war. Und da hat er noch bei Boca gespielt.
Stimmt. Ich habe das auch gesehen, ja. Okay, ja. Gut, dann Sami Alagi hat dieses Jahr seine Karriere beendet.
Wow.
War für mich auch schon seit mindestens 5 Jahren in Rente.
Ja, ja. Wo könnte der seine Karriere beendet haben?
Kommst du auch nicht drauf? Kommst du auch nicht
drauf? Bei Kräuter Fürth.
Nee, bei Royal Excel Mouscron in Belgien.
Ach so, klar. Ist das der Bernd Hollerbach-Verein?
War da, glaube ich, auch, ja. Naja. Dann haben wir Pablo Zabaleta. Alte City, Manchester City-Legende.
Ja, der hat sicherlich nicht bei City. Zabaleta, der wird das auch irgendwo in Argentinien gemacht haben wahrscheinlich.
Nee, ist innerhalb von England nochmal gewechselt. Damals, vor 2 Jahren oder so.
Keine Ahnung. West Ham?
West Ham ist richtig. So, dann kommen wir zu Gareth Barry, den wir letztes Jahr noch live gesehen haben.
Ja, dann hat er doch auch bei West Brom seine Karriere beendet.
Das ist richtig. Und da sind wir schon bei der Kategorie, jetzt brauchst du auch nicht mehr raten. Jetzt kommen nämlich noch einige bemerkenswerte Karriereenden mit Spielern, die man fast alle kennt. Und zwar Gareth Barry, was mir tatsächlich nicht bewusst war, also wir haben uns ja in London damals noch gefragt, da hat West Brom gegen, hilf mir, Charlton. Genau, da waren wir im Valley in Charlton. Und da haben wir uns noch gefragt, wie alt der denn sein wird, als er da auf einmal auf dem Spielberichtsbogen auftauchte. Und tatsächlich mit 39 hat er jetzt die Karriere beendet und ist Rekordspieler der Premier League tatsächlich mit 653 Partien.
Ach krass.
Und das war mir tatsächlich auch nicht klar.
Nee.
Und das ist doch schon eine ganze Menge, wenn man denkt, Charlie Körbel, Rekordspieler in Deutschland, hat, meine ich, 602, 605.
Irgendwie sowas,
also knapp über 600. Und Gareth Barry tatsächlich mit 653 ist schon sehr, sehr stark. Dann haben
der
wär, wir
noch, wenn ich hätte tippen müssen, wäre der nicht mal in Top 5 für die meisten Spiele in England.
Dann hättest du falsch getippt.
Mhm.
Dann haben wir Leighton Baines. Sagt dir da was?
War das nicht der Typ von Everton, der auch so ewig lange mal besser, also bei besseren Vereinen gehandelt wurde, aber nie so wirklich gewechselt ist?
Genau, ich meine Linksverteidiger, Links- oder Rechtsverteidiger. Und
links oder rechts, ja.
Der, was an den Spielern, die jetzt noch kommen, so bemerkenswert ist, es zieht sich jetzt durch. Leighton Baines tatsächlich seit 2007 bei Everton. War nicht sein einziger Verein, aber seit 2007 durchgängig mit 420 Spielen. Und das ist ja in der heutigen Zeit tatsächlich sehr, sehr außergewöhnlich, dass du 13 Jahre bei einem Verein bist, dann auch noch in England in der heutigen Zeit. Das ist doch sehr, sehr ungewöhnlich. Ist eigentlich sehr schön. Und auch der nächste Spieler, Aritz Aduriz, hat eine ähnliche Geschichte. Kennst du?
Mhm. Nö. Doch, warte mal, Aduriz, der, Athletic Bilbao.
Richtig, ein gebürtiger Baske, ist glaube ich in San Sebastian geboren und hat seit 2002 bei Bilbao gespielt, zwar mit Unterbrechung von 2002 bis 2008, also 6 Jahre, und dann ab 2012 bis jetzt 2020 nochmal, also insgesamt auch 14 Jahre bei Bilbao mit 4-jähriger Unterbrechung sogar. Das ist auch eine ganz, ganz, ganze Menge. Auch sehr schön, dass es tatsächlich auch in diesen Ligen einfach sowas noch gibt. Da sehnen wir uns ja so ein bisschen danach. Und der nächste ist tatsächlich noch krasser, und da bleiben wir in der spanischen Liga. Bruno Soriano hat mir tatsächlich nichts gesagt. Ist, meine ich jetzt, ob zuletzt noch, weiß ich nicht, aber Kapitän von Villarreal gewesen. Und hat tatsächlich dort fast alle Jugendmannschaften durchlaufen und ist dann seit 2004 ununterbrochen im Herrenbereich bei Villarreal. Also ist wirklich, ich glaube, der kam mit 10 oder 11 zu Villarreal und hat jetzt 2020 seine Karriere dort beendet auch. Ganz, ganz krass. Also 16 Jahre im Herrenbereich und dann noch alle Jugendmannschaften. Das ist schon, ja, surreal.
Bei Villarreal. Michael Zorc-esk.
Ja, richtig. Und auch der nächste ist ein ähnliches Kaliber, nämlich, auch noch nie gehört, Loïc Perrin von Saint-Étienne, der 1997 als 12-Jähriger zu Saint-Étienne kam und auch jetzt 2020 ohne Unterbrechung seine Karriere dort beendet hat. Fand ich sehr schön, dass das in der heutigen Zeit noch gibt. Keine Ahnung, wer da momentan noch, also Totti war ja auch immer so ein Fall. Ich glaube, bei uns könnte Müller sowas sein. Aber das ist schon sehr, sehr selten geworden. Also allein schon die 13 Jahre von Leighton Baines sind äußerst ungewöhnlich. Auch die insgesamt 14 Jahre mit Unterbrechung von Aduriz. Und Soriano und Perrin sind dann schon, ja, UFOs in der heutigen Zeit, glaube ich.
Ja, wobei Baines finde ich da, aber auch, weil er von denen, die du eben genannt hast, mir so der präsenteste ist, fand ich es auch krass, weil der eben auf der Position als Außenverteidiger, die ja eigentlich immer gesucht werden, und dann oft auch bei Topvereinen halt gehandelt wurde. Ne? Ich glaube auch mal eine Zeit lang bei euch, mich richtig erinnere.
Verwechselst du ihn mit Coentrao, weil der wurde eine Zeit lang gehandelt.
Nee, da bin ich schon recht sicher. Und halt auch bei den englischen Topvereinen und dass der trotzdem, dass er nie gewechselt ist, sondern immer dann irgendwie anscheinend nicht geklappt hat. Und das wäre ja so ein typischer, keine Ahnung, Menü-Transfer gewesen oder so.
Ja, ja. Vor allem, weil er auch in seiner gesamten Karriere einfach keinen Titel gewonnen hat. Und er hätte wahrscheinlich relativ leicht einen gewinnen können, weil, wie du sagst, positionsmäßig wäre er da sicher sehr begehrt gewesen.
Ja, schön.
Gut, dann können wir eigentlich dann zu deiner Kategorie kommen.
Genau, ich habe mir überlegt, mir mal rausgesucht, die Top, meine Tops und Flops des Jahres 2020, jeweils 5 Stück, würde mit den Tops anfangen und es ist eine Abstufung drin, also ich fange quasi auf Platz 5 an und gehe bis Platz 1 hoch. Mein Platz 5 ist, habe ich aus Norwegen mitgebracht. Es ist Bodø Glimt.
Ah ja.
Ich habe da, weiß nicht, vor ein paar Wochen oder vielleicht auch schon 1-2 Monaten einen interessanten Artikel drüber gelesen. Ist ja auch so ein Projekt, die bauen viel auf Jugendspieler, auch viel wirklich aus der Stadt und sind jetzt erstmals norwegischer Meister geworden.
Ich glaube, der war es nicht der nördlichste Meister Europas?
Genau, die sind oben am Nordkap. Liegt die Stadt. Und ja, haben auch, sie geben nicht mehr als 500.000 für Neuzugang aus, also haben auch intern so Regeln. Ein recht gutes Scouting für so einen kleinen Verein. Jetzt auch den aktuell jemanden, Petter Hauge, verkauft an Milan für ein paar Millionen aus der Meistermannschaft raus. Also ich finde das auch vom Projekt her ganz spannend, mal so wieder mal ein bisschen was außerhalb von dem, ich hole mir einen Investor und der buttert alles mit Kohle rein, solange wie er geht. Fand ich das eigentlich ganz cool.
Du aber, RB Leipzig hat ja auch Gehaltsobergrenzen, also findest du das auch sympathisch?
Finde ich auch sympathisch, ja.
Ja, gut.
Weil ist ja auch gut. Auch eine junge Mannschaft. Ja, die setzen auch auf Jugend.
Wild.
Nicht super.
Auch auf die eigene Jugend manchmal.
Eben.
In Österreich.
Ja. Kommen wir zu Platz 4. Ist Arminia Bielefeld. Weil ich es einfach richtig cool finde, dass Klosi endlich in der Bundesliga spielt. Und auch trifft. Fogi hat sicherlich auch verdient. Und natürlich dein Fitnesscoach der Herzen.
Ja. Soll ich sagen, oder?
Ja, klar.
Die Methode Fernandes natürlich, weil die Methode Fernandes schießt Tore.
Eben. Und dass das jetzt auch im Oberhaus passiert.
Priti ist übrigens auch jetzt dort.
Ja. Wer übrigens auch auf meinen Verein bezogen ein Spiel, was ich machen würde, sobald es wieder geht.
Ja, die Alm würde ich auch sofort machen, ja.
Mir auch noch fehlt als Stadion.
Ja, ich bin auch so weit mittlerweile, obwohl ich sie nicht, einfach ich kann sie nicht leiden, aber auf dem Betzenberg würde ich jetzt, ich bin jetzt so weit, dass ich da auch mal hingehen würde. Gerne sogar, ja. Also wegen dem Stadion.
Ja. Gut, auf Platz 3, ich muss das mit reinnehmen, weil die Leistung einfach zu gut war. Ich habe es nicht gerne getan, aber mein Platz 3 ist Bayern München.
So.
Kann man ja anhand der letzten Saison, kommt man ja auch nicht dran vorbei. Das war schon gerade auch in dem neuen Champions League-Format, dann war das schon überragend, muss man sagen.
Ja, das finde ich gut, dass du die Größe besitzt und es mitnimmst.
Ja, kommt man nicht dran vorbei. Aber bei Platz 2 geht dann mein Herz gleich wieder auf. Platz 2 ist für mich Erling Haaland. Wir hatten uns ja schon öfter drüber unterhalten. Man wartet immer so drauf, dass er jetzt mal auch altersbedingt einfach aufhört zu liefern. Aber irgendwie glaube ich
nicht mehr
dran. Ja. Aber irgendwie glaube ich jetzt nicht mehr dran. Ich glaube, der zieht durch.
Ich glaube auch, dass der durchballert, und ich glaube auch mittlerweile, dass er, wenn wir vom jetzigen Zeitpunkt ausgehen, noch maximal ein Jahr bei euch ist.
Ja, kam ja heute relativ frisch die Meldung, wobei da auch die Frage ist, wie ernst man das nehmen kann. Bei Barca ist ja gerade mal wieder Präsidentschaftswahlkampf.
Viele Grüße.
Und da hat ein Präsidentschaftskandidat ja schon versprochen, wenn er gewählt wird, kommt Haaland sicher im Sommer. Soll wohl schon fix sein. Mal gucken. Aber ich glaube auch, dass er maximal noch nächste Saison bei uns spielt und dann auf jeden Fall geht.
Und das ist absolut verdientermaßen. Und da ist, also du weißt ja, wie schnell ich auch immer dabei bin, bei euch zu sagen, ja, selber schuld, ne, ist halt mal anders, andere Einkaufspolitik. Aber bei ihm, also dass er so, also Aki würde sicherlich sagen, das haben wir sowieso gewusst, aber dass der so einschlägt, also das ist so, also so nahtlos, weißt du, so bei Lewandowski hat man sicherlich auch an ihn geglaubt, aber hat nie gedacht, dass der mal so abgeht, vor allem nach seinem ersten Jahr. Und deshalb ist es schon, das ist schon wirklich faszinierend zu sehen, wie der durchballert. Aber ich glaube, so vom Typ her, die Art von ihm, ich glaube, die ist auch nicht aufgesetzt, und ich glaube, die kommt dem bei der ganzen Hype-Geschichte auch total entgegen.
Ja, und das Beste empfehle ich jedem, sich mal anzuschauen bei YouTube, sind immer noch seine Interviews.
Ja.
Weil er da auch mal dieses ganze Sky und Co. Immer so richtig schön auflaufen lässt. Die haben immer schon so richtig überhaupt keinen Bock, mit dem Interview zu führen.
Ja. Irgendwann haben sie so versucht, das so als Gag dann eben ihn quasi, also das dann schon herauszufordern und das dann so damit zu spielen, aber das war dann eher auch ein bisschen hilflos. Naja.
Ja. So, hast du einen Tipp für Platz 1?
Also, ich könnte jetzt, ich meine, Bielefeld ist weg. Das ist,
Bielefeld ist weg.
Bielefeld ist weg. Dortmund ist weg. Ich glaube nicht, dass du wieder was von Dortmund hast. Dann denke ich, weiß ich nicht.
Auf Platz 1. Grüße an Kloppo.
Ach, hör auf.
Natürlich jetzt. Die Meisterschaft für Liverpool. Ja. Muss man sagen. Erste Meisterschaft nach 30 Jahren. Nachdem es ja teilweise in den Jahren vorher auch dramatisch gescheitert ist, wenn man an Gerard zurückdenkt.
Hm. Boah, da habe ich live gesehen damals, leck mich am Arsch.
Ja,
da hätte ich sie noch gegönnt.
Wo man wirklich auch gedacht hat, die holen das nie wieder. Und dann jetzt souverän Meister geworden, ausgerechnet natürlich auch während der Geisterspielphase. Will nicht wissen, was da im Stadion los gewesen wäre.
Und in der Stadt.
Und in der, naja, gut, vorm Stadion haben sie sich ja dann auch getroffen und Pyro abgefackelt.
Ja.
Relativ groß, aber fehlt wahrscheinlich ein bisschen was, aber für mich ganz klar Top 1 aus 2020.
Also,
hochverdient.
Ja, muss ich. Mir fällt es sehr schwer, einfach, weil ich mag ihn einfach nicht. Und ich kann das dann auch nicht von den Mannschaften trennen. Das so sympathisch mit Liverpool eigentlich immer war. So wenig kann ich das jetzt trennen. Aber es ist wirklich extrem schade, dass das wirklich auch ohne Fans stattfinden musste. Das ist, sehr schade und haben sie dann auch so natürlich nicht verdient und auch die Leute dort nicht. Was ich spannend fand, das wusste ich auch nicht, das habe ich auch dieses Jahr, irgendwie kam das immer wieder so vor, war mir gar nicht bewusst, dass Liverpool in England selber überhaupt nicht beliebt ist. Also außerhalb von Liverpool. Die sind sehr unbeliebt sogar. Das war mir gar nicht bewusst. Also es ist bei weitem nicht so, dass die Leute das denen auch jetzt gegönnt haben, sondern im Gegenteil, das war eher so, haha, die schaffen es wieder nicht, schaffen es wieder nicht. Also die sind gar nicht so beliebt wohl.
Oh, das wusste ich auch nicht.
Das ist wohl sehr, und da kommt wohl viel, oder viel, kommt wohl auch teilweise davon, dass die sehr laut sind, wenn's, oder laut waren, wenn es immer um, weißt du, so, das Schicksal ist gegen sie, so, das haben sie wohl immer sehr, sehr lang, sehr intensiv bemängelt, und also, tragischer Fall Hillsborough und so, und auch die ganze Aufarbeitung ist wohl so, dass jeder versteht, wie schlimm das war, aber dass man dann irgendwie nach mehreren Jahrzehnten dann auch mal gesagt hat, jetzt ist doch auch mal gut und also in England, und dass so diese, dass es so ein bisschen, ja, dieses Wehklagen über alles und jeden, also weit, auch weit über Hillsborough hinaus und noch mehr, dass das wohl zu so einem, ja, dass die Leute eher genervt sind von Liverpool in England.
Krass, nee, das wusste ich auch nicht. Aber da sieht man auch mal wieder, wie Sachen so beeinflusst werden dann. Also wie Vereine im Ausland wirken und wie zu Hause.
Ja, total. Aber bei uns ist halt diese Fußballkultur steht da halt im Vordergrund. Und dieser Sehnsuchtsort Anfield. Und ja, also ich hoffe, ich habe jetzt nicht kompletten Scheiß erzählt, aber ich bin mir sehr sicher, dass den Ruf, den auch schon vor Klopp Liverpool in Deutschland zum Beispiel hatte, diese Sympathie, dass die in England bei weitem nicht so verbreitet ist. Das mag jetzt auch mit dem Erfolg wieder ein bisschen anders sein, aber grundsätzlich ist es eher, glaube ich, ja, schwieriger. Und was ich noch sagen wollte zum Thema Klopp, letzte Woche war es, mir ist es wirklich, wirklich, du kannst dir nicht vorstellen, was das für mich ein Moment des Zerrisses war. Hast du diese Posse mitbekommen? Ich meine, normalerweise ist mir sowas scheißegal, aber hast du diese Posse mitbekommen mit meinem Kindheits- und Jugendidol, Mehmet Scholl?
Ja.
Und als Jürgen Klopp dann sich wirklich, und das macht er wirklich eigentlich sonst nicht, so sich zu sowas so dezidiert zu äußern. Meistens sagt er, ich will ja nichts dazu sagen und lässt dann so ein bisschen was durchscheinen. Aber dass er sich so dezidiert zu sowas äußert, das ihn gar nichts angeht, weil er wurde ja nicht direkt angesprochen, sondern nur euer neuer Trainer. Und dass er sich genötigt gesehen hat, da was dazu zu sagen, sagt schon was. Und er hat ja dann Mehmet Scholl relativ deutlich runterlaufen lassen, so nach dem Motto, Junge, du hast nichts vorzuweisen im Trainergeschäft. Wie willst du jetzt hier Trainer bewerten? Und ich muss wirklich sagen, er hat leider recht gehabt. Er hat leider recht gehabt. Und das hat mir richtig wehgetan.
Zum Glück hast du das jetzt gesagt. Sonst hätte ich es gesagt, unabhängig davon, dass ich natürlich zu Jürgen Klopp anderes Verhältnis habe als du und es auch um unseren neuen Trainer ging. Aber das, was Klopp gesagt hat, ich gebe dir recht mit, dass er, aber es hat ihn anscheinend wirklich gestört, also er muss auch mit Scholl auch auf anderer Ebene noch
auf jeden Fall.
Irgendwas vorher das vorgefallen ist, sein,
auf jeden
weil
Fall.
Es sonst so nicht macht, wie du es beschrieben hast, aber wie er es dann gemacht hat, er hat recht gehabt.
Ja, leider ja, hat er recht gehabt und damit können wir es glaube ich auch belassen, bitte.
Können wir machen.
Gut, dann kommen wir doch zu deinen Flops, war es noch, gell?
Genau, die Flops. Auf Platz 5, relativ aktuell, also die Bildliste auch aktuell erst gemacht, aber auch kurz vor Weihnachten sich erst in den Kreis der Liste reingespuckt. Markus Thüram.
Wow. Ich will jetzt so warte. Sie haben gewonnen. Einen Tag als Praktikant bei Bild-Überschriften.
Ja, hab mir Mühe gegeben. Ist, glaube ich, selbsterklärend. Also hat er auch eher hinterher eingesehen, alle.
Hat er es wirklich eingesehen? Ich bin mir da nicht, also ich habe nur dieses Statement gesehen. was er gesagt hat. Und irgendwie kam es mit nicht so vor, als hätte er es eingesehen, sondern das war eher so, ja gut, ich war halt, also es war irgendwie, also ich weiß nicht, wie er das genau begründet hat, aber irgendwie war
ich
das für mich so
ein bisschen halbgar. Ich habe noch ein zweites von ihm gesehen und da hatte ich schon das Gefühl, dass er es verstanden hat.
Okay, ja gut, das wäre ja auch, ja.
Auf Platz 4, Paris Saint-Germain. Man kann ja von Thomas Tuchel halten, was man will. Aber sein Trainer nach einem 4-0-Sieg, wo man auch in der Meisterschaft im Prinzip halbwegs im Soll ist, in der Champions League noch dabei und im Sommer gerade erst ja kurz vor dem großen Ziel im Finale gescheitert ist, dann den Trainer rauszuschmeißen.
An Heiligabend?
An Heiligabend, weiß ich nicht. Gehört sich für mich nicht.
Ja, hätte ich auch anders gelöst, glaube ich.
Ja, naja, mal gucken, wenn sie jetzt Pochettino holen, nächsten 3 Monate Ruhe.
Und im Sommer übernimmt dann Tuchel für Yogi. Mhm. Und so ein absurdes Gerücht. Ach Quatsch, das wird dann nie im Leben passieren.
Ich weiß es nicht.
Okay, wir wetten hier eine Kiste Bier.
Okay.
Du sagst, Tuchel wird, sagen wir mal, egal sogar wann, aber Tuchel wird direkter Nachfolger von Yogi Löw. Direkter Nachfolger. Ja. Ich sage niemals. Kiste Bier steht.
Kiste Bier steht.
Gewinner wählt die Marke.
Okay. Machen wir.
Machen wir.
Auf Platz 3, und das tut mir jetzt ein bisschen im Herzen weh, weil es so eine der ersten Mannschaften war, so europäisch, mit denen ich so ein bisschen mitgefiebert habe. Eigentlich auch die Art vom Fußball echt schön fand. Und auch die Mannschaft, die hatten von Spielern her, sich jetzt aber in meinen Augen komplett selbst zerstören. FC Barcelona.
Ja.
Die ganze Geschichte mit Messi im Sommer. Also dann hätten sie ihn auch verkaufen sollen. Wirklich alles so schlecht ist.
Das war ein paar Tage in Aufruhr, oder? Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Das waren ein paar Tage, du.
Dann jetzt, wo sie permanent betteln um den Gehaltsverzicht, dass sie halbwegs liquide bleiben, dann, was ich auch komplett faszinierend finde und das erste Mal so bewusst miterlebe, ist, dass da wirklich die Wahl um den Vereinspräsidenten da so ein bisschen so ausgetragen wird wie die US-Wahl in klein. Also auch so komplett absurd.
Gibt es da Vorwahlen oder was?
Nee, aber dass da wirklich so Politik gemacht wird und auch so mit schmutzigen Gerüchten gearbeitet wird und so.
Das war bei Real doch aber auch immer so. Und auch mit so total hanebüchenen Versprechungen.
Ja, also, wie gesagt,
wenn ich gewinne, dann verpflichte ich Gott.
Ja, was ich vorhin nicht gesagt habe, Haaland ist ja angeblich schon fix, aber nur wenn der eine Präsidentschaftskandidat gewinnt, weil das hat er dem persönlich versprochen.
Ja.
Und so, also komplett bescheuert.
Ja, aber das mit Messi war tatsächlich, ich habe mich da auch ein bisschen anstecken lassen. Ich war da schon ein bisschen auch elektrisiert, muss ich sagen, weil das ja wirklich so der Spieler unserer Generation, dass der tatsächlich nochmal wechselt nach so einer Karriere bei so einem Club. Und da wären wir wieder bei den bemerkenswerten Karriereenden und vorhin. Das hat mich schon irgendwie auch ein bisschen elektrisiert. Und ich war dann auch, ich habe dann irgendwo, hieß es dann mal an einem von diesen Tagen, das war ja so eine knappe Woche, wo es da wirklich jeden Tag so ein bisschen was gab. Und in einem Tag, weiß ich noch, ging dann das Gerücht rum, ja, jetzt ist mit City doch wirklich ernst, weil, und da habe ich echt gedacht, das könnte stimmen, dass nämlich Kun Agüero, der hieß auf Instagram Kun Agüero 10. Und der hatte dann angeblich, ich weiß gar nicht, ob das stimmt oder ob das schon davor war, hat der angeblich an diesem Tag seinen Namen zu Kun Agüero geändert, also die 10 gelöscht.
Ah.
Und ich dachte mir im ersten Moment, naja, der ist ja total, also komm.
Ist ja logisch.
Nee, erst habe ich gedacht, komm Leute, also komm, das ist wirklich ein Hahn. Und dann dachte ich mir, nee, 2020 ist es, glaube ich, gar nicht so weit hergeholt.
Ja.
Und da dachte ich dann echt, hey, das könnte wirklich ein Hinweis sein. Kam dann aber nicht dazu. Wir werden vielleicht auch, ich glaube, irgendwann werden wir erfahren, wie nah das wirklich war, dass der irgendwo hingegangen ist. Oder ich glaube, so vielleicht nach seinem Karriereende werden wir das erfahren. Oder gegen Ende seiner Karriere.
Ja, in der Netflix-Doku nach Karriereende über ihn.
Glaubst du, dass der sowas machen würde?
Ja.
Naja, auf jeden Fall, da war ich angesteckt.
Ja, ich auch. Tatsächlich. Gut, auf Platz 2 der HSV.
Was wäre ein Jahresrückblick ohne HSV?
Ja, habe ich mir auch erst gedacht, ob es nicht zu billig ist, aber jetzt 2 Jahre grandios verkackt zurück aufzusteigen und jetzt den einfachen Weg gehen und Simon Terodde verpflichten für einen Aufstieg, mir dann zu billig.
Sie haben es mit Toni Leistner versucht, aber...
Ja. Und man sieht es ja jetzt auch. Also Terodde hat klar als Zweitligagott hüttet einfach jedes Spiel 2 bis 3 Mal und dann gewinnen die halt alles 3-2. Das ist auch
gut.
Das ist auch wirklich Quatsch.
Die wollen ja einfach nur hoch.
Mhm. Ja, und auf Platz 1, hast du da einen Tipp?
Flop des Jahres auf Platz 1.
Also, ich fand es ziemlich einfach.
Geisterspiele? Mhm. Ja, weiß ich nicht.
Schalke.
Ah, okay, verstehe. Ja, ich wusste jetzt nicht, weißt du, ob das eine Mannschaft, ein Spieler, eine Begebenheit oder so, aber ja,
ja.
Macht absolut Sinn, ja.
Ja.
Aus deinem Mund sowieso.
Ja, aber auch neutral betrachtet. Also, die zerlegen sich ja jetzt auch komplett selber.
Ja.
Jetzt auch mit Christian Kroos zu neuem Trainer.
Das
weiß ich auch nicht.
Wo sie den wieder ausgegraben haben.
Ja, und wenn die jetzt absteigen, bin ich auch mal gespannt, ob die überhaupt eine Lizenz kriegen für die zweite Liga.
Ja, und wie lange auch Gazprom und so das noch mitmacht. Also.
Ja. Also die könnten sich richtig zerschießen auf Jahre jetzt auch.
Ja, also. Ich weiß auch nicht genau, was da so eigentlich im Argen liegt. Wobei ich glaube, der Christian Groß, der war in. Ja, haha, aber ich glaube in Saudi-Arabien oder so war der viel. Oder so auf jeden Fall im arabischen Raum. Und da war der recht erfolgreich. Also.
Ja gut, die haben auch Geld.
Ja gut, aber...
Schalke eher weniger.
Ja, jetzt nie mehr. Hatten ja mal.
Hatten. Ja, ich stelle mir die Frage, gegen wen die tatsächlich noch irgendwie Punkte holen wollen.
Ich habe wirklich nur gehofft, dass sie nicht... Und leider war er kurzzeitig wieder Co-Trainer. Aber dass sie nicht irgendwas wieder mit Mike Büskens machen.
Ich hätte es hart gefeiert. Alter. Ich habe es schon hart gefeiert, als er bei Hüb Stevens jetzt auf der Bank saß.
Ja, ich muss wirklich sagen, ich weiß nicht, wie ich auf den wieder kam. Aber dieser Typ, das ist wirklich, der macht Kloppo ganz, ganz krasse Konkurrenz. Das ist für mich der größte Schwätzer oder einer der größten Schwätzer, die da rumlaufen. Das ist wirklich, er macht mich so sehr wütend mit dem, was er sagt, vor allem wie er sagt. Auch diese ganzen Spitznamen, die er dann immer für seine Spieler vor der Kamera sagt. Oh, das ist, oh, da rollt sich alles in mir auf, Jonas. Da werde ich richtig, richtig wütend, werde ich da. Da werde ich richtig wütend.
Ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass der den Co-Trainer unter Hüb Stevens macht. Hab dann aber beim ersten Spiel, das war ja, glaube ich, dann gegen Bielefeld, ne?
Weiß ich nicht. Er redet zu viel und sagt nichts dabei. Das ist.
Und da hat er auf der Bank gesessen.
Und diese Faust, wie er jubelt. Ach Gott, ey.
Und da habe ich mir schon gedacht, geil, die holen den jetzt echt zurück. Bleibt der Co-Trainer unter Christian Kroos?
Ich habe keine Ahnung, aber.
Wäre geil.
Ich glaube jetzt auch nicht, dass der so die Experte. Also, ich weiß es jetzt nicht.
Ne, Eurofight ist
gut. Ja, hör auf, dieses Wort auch schon. Das ist so alles, was Mike Büskens kann, hat und war und ist Eurofighter. Das ist so, darauf reduziert sich alles bei ihm. Also, es ist für mich ganz, der Mensch ist für mich ganz, ganz schwer zu ertragen auf der Trainerbank. Es ist wirklich, mag ein netter Kerl sein.
Er lebt den Verein. Das Wort. ist ein Junge der Region.
Apropos, Ende 2020.
Keine Neuigkeiten.
Keine Neuigkeiten von Pele Wollitz.
Nein, ich mache mir langsam Sorgen.
Was glaubst du, also jetzt angenommen, ein Verein in der dritten Liga, so Mittelfeld bis oberes Mittelfeld, sucht einen Trainer und hat sich für das Gespann Büskens-Wollitz entschieden. Wer wäre Head Coach.
Ja, Pele.
Glaubst du?
Ja.
Glaubst du, Biskens würde sich dafür für als Co-Trainer?
Ja.
Ich meine, der war bei Rapid Wien.
Ja, und bei Greuther Fürth, ja. Klar. Aber der würde sich einem Pele Wollitz unterordnen. Weil Pele Wollitz, Mike Büskin kommt ja nur übers Emotionale.
Ja, es ist wirklich so. Es ist genau das.
Also dem, und
wahrscheinlich nicht mal das.
Und dem traut man ja wirklich null taktisches Verständnis zu oder so. Oder kannst du dir vorstellen, und das ist Mike Büskens so auf dem Trainingsplatz oder dann so eine Videoanalyse und dann da anfängt, so irgendwie taktisch was aufzubauen, gut, das kann ich mir null vorstellen.
Gut, Wollitz ist natürlich bewiesenermaßen der Analytiker.
Eben.
Das haben wir in der sensationellen Telekom-Doku gesehen.
Ja.
Aber wenn wir jetzt vom Emotionalen sprechen, bei Wollitz könnte ich mir vorstellen, dass es zumindest für ein, zwei Spiele funktioniert, dass der dich mitnimmt, weil du merkst, er meint es tatsächlich ernst mit dem, was er sagt.
Ja gut, und weil du den Stuss dann zum ersten Mal hörst.
Genau, aber auch so, also wir finden es ja lustig, wenn er so auch so abgeht und so und auch wenn er so emotional Leute mitzureißen versucht. Aber so, egal wie bescheuert das alles ist und was für bescheuerte Sachen er dabei sagt, aber du merkst ja, der meint es wirklich ernst. Und bei Biskens, da würde ich, den könnte ich nicht ernst nehmen.
Ich wäre stolz drauf, wenn ich einen Flugball spiele und Pele Wollitz das lobt.
Aber vielleicht, das wäre mal ein Rechercheauftrag an unsere Hörer. Ich weiß, dass es da von unseren Hörern gibt's mindestens eine Handvoll, vielleicht sogar mehr, die ebenfalls große Wollitzerazzis sind. Es wäre geil, ein Video zu haben von Wollitz und Büskens, als sie gegeneinander Trainer waren. Und dann die Pressekonferenz danach. Das wäre natürlich.
Das wäre echt stark. Wobei, vielleicht würden die auch den Ausweg dann wählen, Büskens wird Cheftrainer und Pele Wollitz wird Teammanager. Wie das so bei der Nationalmannschaft auch immer war. Also es heißt immer, aber als zum Beispiel Rudi Völler.
Ja.
Der war ja auch kein Nationaltrainer, weil er die Lizenz nicht hatte, der war Teammanager.
Ja, ich weiß. Und, Klinsmann doch auch, glaube ich. Teamchef.
Ja, oder so. Und so.
Gut, ich meine, eigentlich könnte ja Büskens und Wollitz nur, wenn tatsächlich Cottbus damals, als Büskens bei Fürth war, dann müsste ja Cottbus noch in der zweiten Liga gewesen sein. Sonst könnte es ja eigentlich nicht dazu gekommen sein. Oder beim DFB-Pokal mit Schalke oder sowas.
Ja, aber Wollitz hat Cottbus nie in der zweiten Liga trainiert. Bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, dann wird es, glaube ich, schwer. Aber trotzdem, also falls es da was geben sollte.
Bei Osnabrück vielleicht.
Stimmt. Osnabrück. Ja, also irgendwie wäre stark, wenn es da was gibt. Gerne.
Was ist so dein Wunsch/Tipp? Wen sollte Wollitz als nächstes trainieren?
Ja, eigentlich muss es Cottbus sein.
Ist das nicht zu sehr Klischee, nochmal zurückzukommen?
Jonas, dieser ganze Mensch ist ein Klischee. Der ganze Mensch ist der.
Ich finde es total cool, wenn Wollitz
oder National,
wenn Zwickau. Nee, das hat ja in Magdeburg schon nicht funktioniert. Wenn Wollitz Nationaltrainer werden würde.
Von Liechtenstein?
Von irgendeiner asiatischen oder afrikanischen Mannschaft.
Wow, und dann eine Netflix-Doku.
Ja, dann auf jeden Fall eine Netflix-Doku und die aber so trainiert, wie er Cottbus trainiert hat. Halt einfach auch, gerade bei den Asiaten, wo ja auch die Umgangsformen so total andere sind. Und dann hast du da den Bekloppten, der die Spieler permanent anschreit.
Und er lässt sich dann voll drauf ein und wird so voll ruhig und in sich gekehrt. Und
fände ich beides geil. Entweder er lässt sich voll drauf ein oder er coacht weiter so und die Spieler einfach alle total verstört.
Wollitz der Buddha.
Das fände ich geil, wenn der einfach so, keine Ahnung, Südkorea übernehmen würde.
Yes, Setzerflugball.
Ja. Und dann mit denen zur WM fährt.
Mit denen zur WM fährt.
Oder die Asienmeisterschaft gewinnt oder so.
Ja, es könnte auch sein, dass er durch irgendeinen schrägen Kontakt, weißt du, so Sansibar oder sowas, wo, und das er dann, oder Madagaskar oder sowas. So eine ganz kleine Inselstadt, wo dann aber so gegenüber der Öffentlichkeit dann so tut, als wäre es halt so eine richtig geile Herausforderung. Ja, hier kann man ja. auch, hier kann man was bewegen und so.
Was aufbauen. Hier kann ich was aufbauen. Ja, fände ich cool. Ja.
Ah, übrigens, apropos Rudi Völler, vielleicht schon mal ein kleiner Ausblick ins nächste Jahr. Da kommt was. Da will ich was vorbereiten für unsere erste Folge im Jahr zur WM 2002. Ich habe dir ja schon mal so ein bisschen was geschickt, was ich da gefunden habe. Auf dem Dachboden. Meine alten Magazine. Ja, also bei meinen Eltern habe ich so ein paar Sachen gefunden. Da hör mir auf, du. Also das sind, und da steht, also da stehen Sachen drin. Ey, ich muss wirklich an mich halten, dir das nicht zu schicken, weil es so geil ist, was da für Sachen drinstehen, das kannst du dir nicht vorstellen. Auch so Interviews und so Passagen, die da zitiert werden, wo sich heute kein Mensch so zitieren lassen würde. Ach, herrlich. Naja, das dann 2021. Gut, damit hätten wir deine Tops und Flops. Sehr schöne Liste, hat mir gut gefallen. Und mit Schalke natürlich den absolut verdienten Flop-Sieger.
Platz 1.
Dann können wir eigentlich weitergehen, glaube ich.
Ja.
Dann kommen wir zu unserem letzten Thema. Und zwar hat jeder von uns seine beste Fußballgeschichte des Jahres mitgebracht. Ohne Einschränkung, glaube ich. Ohne Einschränkung, ohne Rahmen. Durften uns völlig frei. Also, es war deine Idee und du hast, glaube ich, keinen Rahmen vorgegeben, oder? Ich habe jetzt keinen gehalten.
Ach so, ja, nee. Dann habe ich auch keinen vorgegeben.
Gut, okay. Genau, jeder von uns hat sich da die beste Fußballgeschichte des Jahres für ihn selbst rausgesucht. Und ich würde gern mit meiner beginnen. Und zwar meine beste Fußballgeschichte des Jahres. Und das wird jetzt, muss ich ein bisschen ausholen, du erinnerst dich vielleicht an den sensationellen Moment der Solidarität zwischen Dietmar Hopp und Karl-Heinz Rummenigge am Spielfeldrand beim Spiel Hoffenheim gegen Bayern, wie sie da in Solidarität, was auch immer sie da zu suchen hatten, am Spielfeldrand standen.
Platzsturm.
Und es klingt vielleicht jetzt im ersten Moment komisch, dass das meine beste Fußballgeschichte des Jahres ist, aber ich möchte das ganz kurz erklären. Vielleicht für den Kontext, also in diesem Spiel, vor diesem Spiel hatten die Dortmunder Fans nach erneuten Schmähungen gegen Hopp ein kollektives Stadionverbot für die Partien in Hoffenheim bekommen. Und das hat sich dann alles so ein bisschen über die Zeit hochgeschaukelt und dann gab es eben die Ankündigung, wenn es irgendwelche Transparente oder ähnliches gegen Hopp nochmal geben wird oder auch Gesänge, glaube ich, dann würde man auch das Spiel gegebenenfalls abbrechen, wenn das so wäre. Und natürlich haben sich das dann ausgerechnet auch die Bayern-Fans nicht zweimal sagen lassen und mit Ansage sozusagen beim darauf folgenden Spiel in Hoffenheim ein Transparent mit Schmähungen gegen Hopp ausgerollt und dann wurde tatsächlich das Spiel unterbrochen und es stand auch kurz vor dem Abbruch. Und als dann nach langem Hin und Her das Spiel fortgesetzt wurde, standen dann eben Hopp und Rummenigge, perfekt für die Aufmerksamkeit und für die Wahrnehmung, standen dann einig nebeneinander am Spielfeldrand, getrennt in den Farben, vereint in der Sache sozusagen. Ich kotze, wenn ich das sage. Und haben dafür sogar später irgendeinen Preis bekommen.
Den Bild Sport Award für den Moment des Jahres.
So. Und ja, also das war dann, also die Aktion als solche war einfach schon ganz, ganz schlimm und ist trotzdem für mich die beste Fußballgeschichte des Jahres. Und jetzt, weil für mich hat diese Aktion tatsächlich was sehr Gutes gehabt. Und zwar war das für mich so ein bisschen der Startpunkt für eine gesteigerte, deutlich gesteigerte Aufmerksamkeit für das Thema Rassismus. Jetzt, wie kommt man da zusammen? Eine Woche vor dem Ereignis in Hoffenheim gab es ein DFB-Pokalspiel Hertha gegen Schalke, ich glaube auf Schalke, und der dunkelhäutige Spieler Jordan Torunariga von Hertha wurde da, von der Tribüne kamen Affenlaute und er hat sich fürchterlich aufgeregt und er wurde nicht geschützt, also nicht wie Hopp geschützt, und damit stand quasi innerhalb von einer Woche standen zwei solche Ereignisse gegenüber, und das hat, glaube ich, auch der breiten Öffentlichkeit gezeigt, welche Unverhältnismäßigkeiten es da gibt. Es hat offensichtlich sowas gebraucht, damit es wirklich ganz stark in der Öffentlichkeit stand, und es wurde auch von sehr, sehr vielen Medien enorm kritisiert, wie mit jeweils den beiden Ereignissen umgegangen wurde, ohne jetzt die Geschichten gegenüber Hopp von den Fans unbedingt gutheißen zu müssen, aber einfach wie danach damit umgegangen wurde da stark kritisiert, und durch diese zeitliche Nähe wurde da, glaube ich, einfach eine Verhältnismäßigkeit geschaffen, dass man das mal gegenüberstellen konnte. Auch noch zur Info, Schalke hat für die, dadurch, dass von der Schalke-Tribüne diese Affenlaute kamen, 50.000 Euro Strafe bekommen. Der BVB für seine Schmähung gegen Hopp 60.000, einfach um da auch nochmal eine Verhältnismäßigkeit zu, oder ein Verhältnis zu haben. Verhältnismäßigkeit ist es nicht. Und deshalb war das für mich so ein bisschen der Ausgangspunkt, dass 2020 ja sowieso das Jahr war, in dem einfach die breite Fußballöffentlichkeit und wahrscheinlich nicht nur die Fußball-, sondern überhaupt die Öffentlichkeit wiederholt mit Rassismus in den Stadien konfrontiert wurde. Und dann gab es ja natürlich noch die Black Lives Matter-Bewegung, die da vieles noch mehr an die Öffentlichkeit gebracht hat. Auch die Spieler in der Bundesliga haben still protestiert. Und ich, für mein Gefühl, gab es da einfach jetzt mal die Wahrnehmung, die es auch braucht, damit sich was ändert. Und ich habe noch ein paar andere Fälle einfach zur Erinnerung noch rausgeschrieben. Wir hatten ebenfalls noch im Februar Leroy Quadwo von den Würzburger Kickers. Der wurde von einem Fan von Preußen Münster auf der Tribüne auch rassistisch beleidigt und da war das Spiel kurz unterbrochen. Da haben dann die Zuschauer anscheinend dem Ordnungsdienst dabei geholfen, den Mensch auf der Tribüne, das war glaube ich die Gegengerade, ausfindig zu machen und haben den dann auch rausgeworfen, und danach haben dann die Fans auch gemeinsam Nazis rausgerufen. Das eine sehr schöne Geste war. Im November hatten wir dann Youssoufa Moukoko, also euer A-Jugendtalent, beziehungsweise jetzt Profitalent, der im Derby gegen Schalke, im A-Jugendderby war es, glaube ich.
Ja.
Da massiv beschimpft und beleidigt wurde, rassistisch. Da kursierten ja auch diverse Videos, die sicher viele gesehen und gehört haben. Und dann hatten wir jetzt auch noch zuletzt im Dezember, das war jetzt nicht in der Bundesliga, aber in der Champions League den Fall beim Spiel Paris gegen Basak Şehir, als der vierte Offizielle aus Rumänien auf die Frage des Schiedsrichters, welchem Basak Şehir-Funktionär er die rote Karte zeigen soll, gesagt haben soll, dem Schwarzen. Gemeint war der Assistenztrainer Pierre Webo, und der Basak Şehir-Stürmer Demba Ba hat dann daraufhin sich sehr eindrücklich, wie ich fand, an den vierten Offiziellen gewandt, und dann gibt's auch ein Video, wie er dann sagt, du sagst nie dieser weiße Spieler, du sagst stattdessen dieser Spieler. Warum also sagst du bei einem Schwarzen dann dieser schwarze Spieler? Und wie gesagt, für mich war nicht der Ausgangspunkt, aber das, dass es durch diese zeitliche Nähe, durch diese zeitliche Abfolge wie so ein kleiner Beschleuniger bei der ganzen öffentlichen Wahrnehmung war, war eben diese Geschichte im Februar bei Hoffenheim gegen Bayern. Und dann wurde vielen Leuten im Fußballumfeld, glaube ich, nochmal eindrücklich klar, dass Rassismus auch in den Stadien immer da war, also nicht nur in den Stadien, aber auch da immer da war und Fußball politisch ist. Der Rassismus ist immer noch da, und gerade durch die sozialen Medien ist er jetzt einfach auch sichtbarer geworden und die Menschen hoffentlich sensibler dafür. Es gibt Rassismus auf den Tribünen, also das, so ehrlich muss man, glaube ich, sein, und auch nicht nur Ultras oder Hooligans, sondern im gesamten Stadion. In Münster war es auch auf der Gegengerade. Und ja, zum Thema Rassismus ist, glaube ich, im Sport in Deutschland in diesem Jahr auch viel gesagt und geschrieben worden. Ich glaube, dass in Wahrheit aber nur, ja, also Taten zählen, das, was man macht, nicht das, was man sagt, sondern das, was man macht, das zählt. Und daran werden wir uns alle messen lassen müssen, glaube ich. Und damit möchte ich es auch beschließen und nicht mehr dazu sagen.
Ja, sehe das genauso wie du. Ich hoffe, dass die Verantwortlichen DFB, DFL und auch die Vereine das jetzt aber auch verstanden haben, weil gerade was du zum Schluss gesagt hast, dass halt jetzt auch Taten folgen müssen, hoffe ich, dass sie da jetzt dann mal ähnlich oder noch härter reagieren als bei dieser ganzen Hopp-Geschichte.
Ja, aber ich meinte, also ja, aber mit den Taten meinte ich vor allem auch Stadiongänger wie uns, weil die Strafen, ja, die muss es geben und die müssen auch drastischer sein, aber am Ende ist jemand, der auf der Tribüne sich rassistisch äußert, der kann sich immer hinter dem Verein verstecken und der Verein muss dann auch die Strafe zum Beispiel bezahlen, wenn die Person nicht gefunden wird, die sowas gemacht hat. Am Ende müssen wir im Stadion diese Menschen identifizieren und sie konfrontieren.
Da gebe ich dir recht, hundertprozentig. Aber ich glaube, wenn mal einfach ein Spiel 3-0 gegen die Mannschaft gewertet wird, wo sich ein Fan rassistisch geäußert hat, wird auch, sage ich mal, der Druck auf die Fans erhöht, so Leute halt wie auch immer kenntlich zu machen, aus dem Stadion zu schmeißen, was alles so dranhängt. Ich glaube tatsächlich, eben weil man sich da noch so in der Masse verstecken kann, dass das Gesamtproblem oder auch das Problembewusstsein bei vielen erst geschärft wird, wenn es dem eigenen Verein so richtig ans Leder geht. Und da meine ich nicht, ob jetzt eine Strafe 50.000, 60.000 oder 100.000 ist, sondern wirklich mal mit Geisterspielen, mit wirklich mal ein Spiel, was einfach gegen den Verein gewertet wird.
Ja, also auch bei der ganzen Geschichte mit Kollektivstrafen, sprich Geisterspiel, ich bin mir einfach nicht sicher, ob das wirklich, also ich sehe die Idee dahinter, dass man sagt, hey, wir bauen Druck auf alle Fans im Stadion auf, dass wenn sowas passiert, ihr müsst handeln, weil sonst dürft ihr alle nicht mehr hin. Das ist mir klar, wie das funktionieren soll. Ich weiß nicht, ob das Richtige ist oder ob man dann nachher vielleicht sogar mehr Schaden anrichtet, weil die Leute, die nichts damit zu tun haben oder vielleicht auch nicht in der Nähe saßen und es überhaupt gehört haben, dann halt sagen, hey, ich kann noch nichts dafür und wie, also weißt du, dass du da vielleicht damit mehr Schaden anrichtest, bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Aber am Ende sind alle in der Verantwortung. Alle.
Ja, absolut.
Und wenn ich von Rassismus gesprochen habe, meine ich selbstverständlich auch
Homophobie, Sexismus,
Antisemitismus. Alles, was ja, Menschen auf irgendeine Form versucht, ungleich zu machen. Gut, das war meine Fußballgeschichte des Jahres.
Gut, kommen wir zu meiner. Meine Fußballgeschichte des Jahres. Kennst du das, wenn du irgendwie Sympathie für einen Verein hast, aber gar nicht weißt, wo das so wirklich herkommt? Also du hast keinen regionalen Bezug dazu, du warst nicht schon immer Fan von dem Verein oder du bist nicht durch deine Familie Freunde dazugekommen und guckst auch den Verein gar nicht regelmäßig, aber schaust halt mal, oh, wir haben die jetzt gespielt und hast so ein positives Grundgefühl dem gegenüber.
Hatte ich letztes Jahr mit Bielefeld. Nee, schon die letzten 2 Jahre mit Bielefeld.
Ja, und ich habe das schon ziemlich lange mit dem ersten FC Saarbrücken.
Ja, okay.
Und meine Fußballgeschichte des Jahres ist der erste FC Saarbrücken, die eine phänomenal gute letzte Saison und auch eine sehr gute Saison 2021 haben. Und Saarbrücken ist zur neuen Saison aufgestiegen in die dritte Liga nach ein paar Jahren, mischen jetzt da auch oben mit, ob Vierter oder Fünfter gerade aktuell, und sind im DFB-Pokal Halbfinale gewesen, dann gegen Leverkusen rausgeflogen und haben jetzt auch ein neues Stadion, beziehungsweise ein modernisiertes Stadion. Also sind alle Zeichen auf eine positive Zukunft gestellt. Und das aktuelle Team und deswegen, das war auch ein Grund, warum ich Saarbrücken gewählt habe, einfach auch um die Geschichte jetzt mal erzählen zu können. Ich habe vor ein paar Wochen eine ziemlich interessante Geschichte über den 1. FC Saarbrücken gelesen und die aktuelle Mannschaft jetzt eifert der großen Saarbrücker Mannschaft der 1950er Jahre nach, wo sie ja eine der erfolgreichsten Mannschaften Europas waren. Wo man sich jetzt fragt, das hätte ich ja schon mal gehört. Ich bis dahin auch noch nicht. Man muss da so ein bisschen den politischen Kontext verstehen. Also nach dem Zweiten Weltkrieg war das Saarland sozusagen unabhängig. Nicht zu Deutschland gehört und auch nicht zu Frankreich. Frankreich wollte das Saarland immer integrieren, sozusagen. Es war dann aber erstmal formal unabhängig, so lang, bis ein Volksentscheid stattgefunden hat, wo sich dann die Saarländer sozusagen für die Bundesrepublik entschieden haben. Und es gab aber so eine Zwischenzeit, wo das Saarland eben alleine war. Also ein eigener Staat. Der französische Kommissar in Deutschland, Deutschland war ja aufgeteilt in 4 Besatzungszonen, hat gedacht, naja, wenn wir den Fußball im Saarland stärken und das pushen, können wir die Saarländer so ein bisschen Richtung Frankreich ziehen. Und haben dann Saarbrücken unter dem Namen 1. FC Saarbrück in die 2. französische Liga integriert. Das ist sogar so weit gegangen, dass der französische Staat Bestechungsgeld an den AS Angoulême gezahlt hat, damit die auf die Lizenz verzichten und die Lizenz an Saarbrücken abtreten.
Aha.
Saarbrücken dann auch in der 2. Liga ja relativ souverän Meister geworden. Die Saison wurde dann aber so außer Konkurrenz gewertet, also sie konnten dann nie aufsteigen, weil es von verschiedenen Vereinen in Frankreich Einsprüche gab, die das nicht wollten. Daraufhin ist Saarbrücken auch wieder aus dem Ligasystem ausgestiegen in Frankreich, war dann aber, ja, also in ihrer quasi eigenen Liga im Saarland wollten sie nicht spielen, weil sie da haushoch überlegen waren. Und haben sich überlegt, was machen wir denn jetzt? Und dann, und damit habe ich mich dann ein bisschen beschäftigt, das haben ja recht viele Vereine so in 50er, 60er Jahren gemacht, haben die einfach so eine Freundschaftsspieltour durch Europa und Südamerika gemacht.
Ah, ja.
Das haben ja auch die Bayern mal so in den 70ern gemacht und ja. Real Madrid und sowas. Und da sind die halt einfach durch die Welt getingelt und haben Freundschaftsspiele gemacht.
Und das war auch damals, hat das für viel, viel Geld in den Kassen gesorgt. Also die haben da wirklich sehr, sehr richtig. Viel Geld da, teilweise damit verdient.
Genau. Und sie haben unter anderem Buenos Aires gespielt, in Sao Paulo und bei Real Madrid. Und hier schließt sich jetzt der Kreis zu einer der besten Mannschaften Europas. Haben sie Real Madrid im Bernabeu, was damals noch nicht Bernabeu hieß, 4-0 geschlagen. Und das war die erste Real-Heimniederlage seit 12 Jahren. Ja, muss man sagen, Saarbrücken besser als Real Madrid.
Hat zumindest dann 1900?
1950. Oh. Hat dann dazu geführt, dass Real Madrid Alfredo Di Stefano verpflichtet hat. Nach dieser Niederlage. Zur Saison 51-52 wurde Saarbrücken dann wieder in die deutsche, ins deutsche Ligensystem integriert, in die Oberliga Südwest. Und da hatte sogar der damalige deutsche Starspieler Fritz Walter Respekt vor den Saarbrückern. Besonders vor einem Verteidiger, Herrn Philippi. Da hat Horst Eckel als Fritz Walters Mannschaftskapitän mal gesagt, bei Fritz Walter dreht sich, Philippi dreht sich Fritz Walter der Magen rum. Einmal hat sich so begeben, dass Fritz Walter erst sein Trikot angezogen hat, als er gehört hat, dass Philippi verletzt ist und nicht spielt. Ja, Saarbrücken durfte dann auch als saarländischer Repräsentant einmal im Europapokal der Landesmeister teilnehmen und ist da immerhin bis ins Achtelfinale gekommen, wo sie dann auf den AC Mailand getroffen sind und da dann aber zu Hause sensationell gewonnen haben mit 4-3, auswärts dann aber 4-1 untergegangen sind. Das war 1955 und bis dato das letzte Europapokalspiel der Saarbrücker Vereinsgeschichte. Aber, und deswegen jetzt zurück zu meiner Geschichte 2020, glaube ich, dass Saarbrücken auf einem guten Weg ist. Waren ja durch den DFB-Pokal-Run in der letzten Saison gar nicht so weit davon entfernt, das nächste Europapokalspiel zu kriegen. Hätten ja nur noch quasi ins Finale kommen müssen.
Um dann nach Rostov am Don zu fahren.
Eben. Und ja, ich fand einfach diese ganze Geschichte um Saarbrücken mit, als das Saarland ein eigenes Land war, fand ich echt interessant, die Reportage.
Ja, stark. Also gerade mit Real und so ist wirklich... Das habe ich nicht gewusst.
Ja, wie geil das auch gewesen sein muss, wenn du damals einfach sagst, ja, Liga, weiß nicht, haben jetzt ja auch so richtig keine, oh, dann mach mal lieber mal so eine Freundschaftsspielreise und tust dann einmal quasi um die ganze Welt.
Ja, Abenteuer. Aber das haben, glaube ich, gerade Mannschaften aus Südamerika sehr häufig gemacht in der Zeit, also so zwischen den 20er, 30ern und 50ern, da war das, glaube ich, da recht verbreitet, weil die einfach sonst, also weil es damals, glaube ich, dort noch weniger Geld zu verdienen gab als in Europa.
Ja.
Cool. FC Saarbrücken, deine Fußballgeschichte des Jahres mit dem Elferheld. Weiß nicht mehr, wie er heißt. Irgendwie 70 Batz. Elfmeter gehalten.
Batz heißt er mit Nachname.
Batz mit Vornamen und Benzer mit Nachnamen, oder?
Nee, Batz mit Nachname.
Ah, okay.
Der war schon gut.
Der war schon gut. Ja, dann würde ich noch gerne die Gelegenheit nutzen und Scott Chipperfield, Marco Reich und Berti Vogts alles Gute zum Geburtstag zu wünschen.
Herzlichen Glückwunsch.
Ihr werdet die Folge erst an Silvester hören, frühestens. Von daher... Die haben am 30.12. unserem Aufnahmedatum Geburtstag. Also alles Gute unserer Seite. Gerade an Berti.
Ja.
Und an
Scott Chipperfield. Wäre mir wichtig.
Dann an dich noch die Frage, was wünschst du dir für den Gegenpressing-Podcast für 2021?
Weiterhin gute Themen.
So. Ich wünsche mir, dass wir mehr Beteiligung von unseren Hörern haben. Ich weiß, dass da viel schlummert, dass da immer ein bisschen Hemmung ist, uns das auch mitzuteilen. Also ihr könnt jederzeit auch so, gerade Themeninput, da sind wir immer sehr dankbar. Also nicht, dass uns die Themen ausgehen, aber wir finden es eigentlich immer ganz cool, wenn man da auch ein bisschen eingehen kann auf das, was euch so interessiert. Und das kann, glaube ich, wirklich alles sein. Also dafür stehen wir mit unserem Namen.
Und was wünschst du dir für den Fußball nächsten Jahr?
Ich wollte gerade noch sagen, was ich mir für mich wünsche. Aber klar, Fußball ist natürlich wichtiger. Für den Fußball wünsche ich mir, ja, also dass die Stadien wieder aufmachen. Klar. Aber das ist, glaube ich, dann hängt ja ein bisschen was anderem. Aber das wäre schon gut, wenn die Stadien wieder besucht werden dürfen. Und zwar auch ohne Einschränkung. Aber ja, das ist tatsächlich wirklich nur ein Wunsch. Das ist keine Forderung. Das wäre schön. Oder? Ja doch. Wäre nett.
Wäre auch mein erster Wunsch.
Vor allem, das Schöne ist ja, wenn das passiert, bedeutet es ja im Umkehrschluss auch, dass es im großen und ganzen Bild auf der Welt deutlich besser aussehen wird.
Ja, und da du das jetzt geklaut hast, wünsche ich mir eine klar verständliche Handspielregel.
Ja, Das ist auch gut. Aber da, ja, wünschte dir, das, sehr gut.
Das glaubt Gianni Infantino schon dran.
Ja, wünschte mal. Ich lese gerade übrigens die Biografie von Andy Buck. Falls dich das interessiert.
Was?
Ja,
nee. Wer heutzutage alles eine Biografie schreibt.
Nee, du, das ist tatsächlich, es ist wirklich. Es ist wirklich spannend, weil es ist eigentlich, die Geschichte ist eigentlich, also das Buch heißt Turbo, Andy Buck war ja Spitzname Turbo, und da geht es tatsächlich eher so um das ganze Thema Profifußball, wie der sich verändert hat, weil er tatsächlich genau in der Zeit so Ende 80er, Anfang 90er bis, Anfang der 2000er, da hat sich ja so wahnsinnig viel verändert, also gerade in den 90ern. Und das beschreibt er alles und auch so mit, also mit den ganzen Sachen wie verwalte ich mein Geld, wie ist das Familienleben, unter was für einem Druck steht man. Also darum geht es eigentlich tatsächlich und ist er eben angelehnt an sein Leben. Und das hat ein, lass mich kurz gucken, wie er heißt. Johannes Ehrmann, ich weiß nicht, ob immer noch, aber auf jeden Fall war er lange bei der Elf Freunde. Und das liest sich jetzt am Anfang schon echt mal ganz cool. Und was ich zum Beispiel auch nicht wusste, dass er war zum Beispiel auch noch bei, also Andy Buck war noch bei Mainz, unter Jürgen Klopp noch. Da habe ich gerade die Szene gelesen, wie Jürgen Klopp ihm mitgeteilt hat, dass es für ihn keinen neuen Vertrag mehr gibt. Und nee, es liest sich wirklich echt ganz gut. Und ich war auch, genau wie du, Andy Buck, was, wie? Ich habe für ihn natürlich einen Softspot, weil er ja bei mir aus der Gegend zu Hause kommt und er auch mal bei meinem Heimatclub gespielt hat für ein oder zwei Jahre, weiß jetzt nicht ganz. Deshalb habe ich sowieso da für ihn eine gesteigerte Aufmerksamkeit und habe mir das mal angeschaut. Und es liest sich wirklich sehr gut bisher.
Schön.
Ich werde dir...
Sind wir dem Kulturauftrag auch wieder nachgekommen?
So. Werde ich dir aber in einer der nächsten Folgen, wenn ich dann fertig bin, werde ich dann aber nochmal kurz darüber berichten und auch dann eine abschließende Empfehlung aussprechen oder eben nicht.
Ja, wie viel meißnische Buchdruckmaschinen es dann gibt.
Genau. Ja, ansonsten werden wir uns wahrscheinlich morgen wieder hören.
Du weißt, der klassische Silvesteranruf, der wird kommen.
Unsere Hörer wissen es ja, glaube ich, auch schon, die länger dabei sind, dass ich von dir immer so am Nachmittag, so kurz bevor es dann bei dir auch richtig losgeht, dann einen Anruf bekomme mit dem, mit der Erklärung, ja, weil nachts sind ja die Netze voll und ich. Da freue ich mich schon drauf. Dann hören wir uns morgen. Euch hören wir entweder noch in diesem Jahr oder im nächsten Jahr oder beides. Und dann wünsche ich dir, Jonas, und allen anderen einen guten Rutsch und schon mal ein frohes Neues.
Guten Rutsch, frohes Neues, bleibt gesund.
Und holt euch den Turbo.